Der Evangelist Johannes hat wohl aus einem ganz bestimmten Grund unter Leitung des Heiligen Geistes genau diese Geschichte so ausgesucht und mit allen Einzelheiten beschrieben, wie wir es vorher gehört haben. Und warum Johannes das gemacht hat, das möchte ich jetzt noch nicht beantworten, das hebe ich mich für das Ende der Predigt auf. Zuerst machen wir uns einfach auf den Weg und begleiten diesen Blindgeborenen. Seit Jahren schon sitzt er am Wegrand und er bettelt. Tag ein, Tag aus. Er führt ein trostloses Leben, ein aussichtsloses Leben. Und die Menschen, die ihm was geben, die vorbeikommen, die haben schon längst ihr Urteil gefällt. Da gibt es eine ganz schlimme Sünde in der Familie dieses Mannes. Oder bei ihm selbst vielleicht. Und das ist nun die Strafe Gottes dafür. Er ist der lebendige Beweis, dass Gott gerecht ist und den Sünden bestraft. Mit der Zeit ist auch er selbst davon überzeugt. Ich bin ein Nichts, mein Leben ist absolut sinnlos. Hört schon wieder so ein Gespräch. Einige Männer diskutieren beim Vorübergehen. Der eine sagt, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Der Blinde, der hört kaum hin. Täglich muss er sich solche Bemerkungen anhören. Das stumpft mit der Zeit ab. Doch plötzlich hebt er den Kopf und starrt mit offenem Mund in die Richtung des nun Redenden. Hat er das richtig gehört? Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Was war denn das? Das sind ja ganz neue Töne auf einmal. Er soll nicht gesündigt haben, seine Eltern auch nicht. Und der Mann, er sagt noch mehr. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Versteht ihr das wirklich richtig? Da kommt aus dem Nichts ein unbekannter Rabbi und er sagt unverblümt, du bist deswegen blind geboren, damit die Werke Gottes an dir offenbart werden. Dieser eine Satz stellt sein ganzes Weltbild auf den Kopf. Und auch wenn er nicht sehen kann, wird es plötzlich wie hell bei ihm. In diesem blinden Menschen wächst auf einmal ein Funken Hoffnung, ein Verlangen, das vielleicht nie da war. Wer ist es, der da spricht? Er kennt ihn nicht, aber er spürt, dass diesen Mann, den kann er vertrauen. Der nimmt ihn ernst und meint es gut mit ihm. Und dann macht Jesus sich an die Arbeit und schafft Tatsachen. Er rührt einen Brei aus Speichel und Sand, schmiert es dem Mann auf die Augen und sagt, geh zum Teich Siloach und wasch dich dort. Jesus fragt den Mann nicht, wie in anderen Heilungen, willst du geheilt werden? Oder was möchtest du? Er fragt auch nicht, glaubst du an mich? Das kommt übrigens später, aber nicht an der Stelle, wo er ihn heilt. Er sagt auch nicht, dass er überhaupt geheilt werden soll. Er sagt einfach nur, geh und wasch dich. Und siehe da, der Mann gehorcht. Die Worte des unbekannten Rabbis haben ihn so berührt, dass er den mühsamen Weg auf sich nimmt. Welche Gedanken ihm da durch den Kopf gegangen sind? Kann es wirklich sein, dass die Werke Gottes nun an ihm, dem Verachteten, dem Nichts, offenbart werden sollen? Er geht hin, er wäscht den Brei aus seinem Gesicht und kann sehen. Ja, die Freude ist groß und das Staunen ist vielleicht sogar noch größer. Es spricht sich sehr schnell herum. Die Freunde, die Nachbarn, alle, die ihn irgendwie gekannt haben, alle fragen ihn, was ist denn da passiert? Und er muss seine Geschichte wiederholen und nochmal wiederholen und nochmal wiederholen. Ein Mann, der Jesus heißt, der strich einen Brei auf meine Augen, ich wusch mich und nun sehe ich. Und so wird ein Stein ins Rollen gebracht, der schlussendlich die von Jesus bezweckte Wirkung zeigt. Warum das denn? Nun, wenn wir ein Kapitel zuvor lesen, in Johannes 8, dann sehen wir, da gab es ein Streitgespräch zwischen den Pharisäern, den Schriftgelehrten und Jesus. Sie hatten nämlich darüber gesprochen, ob Jesus der Messias ist oder nicht. Und Jesus hatte ihnen ganz klar gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Und sie wollten es ihm nicht glauben. Und Jesus hat gesagt, ich tue die Werke Gottes. Und die Pharisäer wollten es nicht erkennen. Und jetzt, einen Tag später, tut Jesus genau das. Er tut das Werk Gottes. Damit sie die Wahrheit nicht mehr in einem Streitgespräch mit geschicktem Wortwahl auseinandernehmen können, sondern sich einfach mit der Tatsache, nämlich einer wundersamen Heilung, auseinandersetzen müssen. Und es kam so, wie es kommen musste. Die Freunde und Nachbarn nehmen ihn mit, den Blindgeborenen. Sie gehen mit ihm zu den Pharisäern und sagen, die müssen das sehen und hören, was da passiert ist. Und so steht er da dann, ungewollt als lebendiger Zeuge Jesu vor den Religionsführern. Und diese befragen ihn. Und er erzählt wieder seine Geschichte. Ich machte einen Brei, ich wusch mich und nun sehe ich. Und dann bilden sich zwei Gruppen, interessanterweise, die Pharisäer sind sich nicht einig. Die eine sagen, das kann nicht von Gott sein. Der Mann wurde an einem Sabbat geheilt, das ist an sich schon unmöglich. Das würde Gott nie tun, am Sabbat jemanden heilen. Die anderen sagen, ein sündiger Mensch, nämlich wenn Jesus ein sündiger Mensch gewesen wäre, dann hätte er doch sowas nicht tun können. Und so streiten sie sich darüber, was nun jetzt wirklich sein soll. Sie sind eigentlich in großer Verlegenheit, weil sie müssen jetzt irgendwie, ja, sie wissen, da ist was passiert, aber was denn jetzt genau? Und deshalb fragen sie jetzt den Blindgeborenen. Sagt, er wurde ja geheilt, er wird es jetzt wo wissen. Was hältst du denn von dem, der dich geheilt hat? Und nun merken wir, dass auch der Geheilte mit dieser Frage kämpft. Wer war das denn wirklich? Er sagt, er ist ein Prophet. Es gibt einige Ausleger, die sagen, ja, da hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Der wollte nicht sagen, er ist der Messias, weil er hat sich nicht getraut. Aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht und auch andere Ausleger sehen das anders, weil aus dem Lauf der Geschichte wird klar, dass der Mann nicht wirklich wusste, wer Jesus war. Dass er damit mit dieser Frage gehadert hat, wer hat mich denn eigentlich geheilt? Und deshalb sagt er, ein Prophet. Und er war aber auf der Suche nach der Wahrheit, die er auch später noch finden würde. Er wollte das Wunder verstehen. Man könnte sagen, er war auf dem Weg der Erkenntnis, aber noch nicht am Endziel seiner Suche angelangt. Einer der Pharisäer mutmaß nun, dass das wohl gar nicht der Blindgeborene sei. Ja, was nicht sein kann, darf nicht sein, haben wir ja vorher in einem Beispiel gehört. Und so haben die das auch gedacht. Das kann ja einfach nicht sein. Es muss wohl jemand anders sein. Der sieht ihn nur ähnlich. Also werden die Eltern geholt. Die kommen dazu und die bestätigen, jawohl, das ist unser Sohn. Kein Zweifel. Dann fragen sie auch die Eltern, wie ist er dann geheilt worden? Aber da halten sie sich zurück. Sie haben Angst vor den Pharisäern und sagen, kannst du ihn selbst fragen, er ist alt genug. Und das tun sie dann auch, dann wird er erneut befragt. Aber er kann ja auch nichts anderes sagen, als was er schon mal gesagt hat. Und er wird langsam ein bisschen ungeduldig. Plötzlich merkt dieser Mann in aller Klarheit, diese Religionsführer werden nie im Leben zugeben, dass Jesus ihn geheilt hat, weil er nämlich von Gott ist und das wollen sie nicht glauben. Und dann platzt dem Mann den Kragen, könnte man sagen. Das sprudelt so aus ihm heraus. Er lässt alle Vorsicht fahren. Man könnte fast sagen, es ist wie bei Luther. Hier stehe ich und kann nicht anders. In seiner Schlichtheit hält dieser in theologischen Fragen ungebildeter Mann den Gelehrten eine Rede, die es in sich hat. Eins weiß ich, ich war blind und jetzt sehe ich. Und nun, Pharisäer, überleg doch mal, sagt er nicht immer, dass Gott die Sünder bestraft? Das habe ich auch lange geglaubt, aber mich hat dieser Jesus geheilt. Und außerdem, ihr seid doch die Lehrer, da müsst ihr doch eigentlich mir sagen, wie dieser Mann das gemacht hat und nicht ich euch. Aber gut, auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt, dann werde ich es jetzt noch mal klar und deutlich sagen. Wir lesen das in den Versen 31 bis 33. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn diese nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Man merkt, er ist jetzt in seinem Denken einen Schritt weiter. Vorher hatte er gesagt, ein Prophet. Jetzt gibt er zu, Jesus, der ihn geheilt hat, ist jemand ohne Sünde. Denn wenn er sündig wäre, hätte er das nicht tun können. Die Pharisäer haben kein Gegenargument. In ihrem Herzen wissen sie, dass es stimmt. Aber sie sind nicht bereit, es zuzugeben. Es darf einfach nicht sein. Also reagieren sie ganz feige und sagen, du bist in Sünden geboren, du kannst uns Pharisäer überhaupt nicht lehren, raus mit dir. und sie schmeißen ihn auf die Straße. Ja, und der Blindgeborene, er ist hin und her gerissen. Ja, er hat es gesagt, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Aber er kennt seinen Retter überhaupt nicht. Er hat ihn nicht einmal gesehen, denn als Jesus ihn auf den Weg geschickt hat, dann war er noch blind. Und als er sehen konnte, war Jesus weg. Zu gerne würde er diesen Menschen noch einmal begegnen und einmal sehen, um zu erfahren, wer es nun wirklich ist. Ist er tatsächlich ein Prophet? Ist er sogar der Messias? Er hatte Sehnsucht nach Jesus. Aber wo in der großen Stadt Jerusalem sollte er ihn suchen? Oder Jesus ist vielleicht schon weitergezogen. Er war ja ein Wanderprediger. Und dann steht da ganz so schlicht in Johannes 9 und Jesus fand ihn. Ich finde das interessant in der Übersetzung, die du vorher gelesen hast. Da heißt es, als Jesus ihn wieder traf. Und ich habe mehrere Übersetzungen auch nachgelesen und auch Kommentare dazu. Im Grundtext steht wirklich, Jesus fand ihn. Und wenn man dann das übersetzt mit, als Jesus ihn nochmal traf, dann klingt das so, ja, zufällig bekam Jesus dem nochmal irgendwie begegnet und hat ihn dann angesprochen. Ich glaube das nicht. Diese Geschichte macht ganz klar, Jesus wusste ganz genau, was dem Mann passiert war. Er wusste ganz genau, was da gelaufen war. Und er wusste, jetzt ist der richtige Moment, um ihn nochmal anzusprechen. Jesus fand ihn. Es war der richtige Moment. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation. Du hast von Jesus gehört, andere haben dir gesagt, bei ihm sei Freude, Vergebung, Zuversicht, ewiges Leben zu finden. Und genau danach suchst du. Dann kann ich dir sagen, wenn du Jesus suchst, dann wirst du von ihm gefunden werden. Jesus findet Menschen, die nach ihm suchen. Plötzlich steht ein Mann vor dem Blindgeborenen und er stellt ihm eine Frage. Glaubst du an den Sohn Gottes? Sohn Gottes oder Sohn des Menschen, das sind Bezeichnungen für den Messias. Für die Umstehenden war das vielleicht eine seltsame Frage, ob er an den Sohn Gottes glaubt, aber nicht für den Blindgeborenen. Denn genau diese Frage beschäftigte ihn, seitdem er gesund wurde. Und er erkennt die Stimme. Das ist der Mensch, der mich geheilt hat. Jetzt endlich sehe ich ihn. Ist er der Messias, ein Prophet, ein Jünger des Messias? Vorsichtig, hoffnungsvoll, erfüllt mit Ehrfurcht, fragt der Mann zurück. Wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Und dann gibt Jesus sich ihn als Messias zu erkennen. Es ist dieselbe Antwort, die er auch der Frau am Jakobsbrunnen, wie wir in Johannes 9 lesen können, gegeben hat. Ich bin es. Ich bin es, der mit dir redet. Und nun endlich hat der Mann Gewissheit. Sein ganzes Verlangen, ihn kennenzulernen, ihn, den Messias, den Sohn Gottes, wird erfüllt. Er fällt vor Jesus nieder und betet ihn an. Oberflächlich gesehen war diese Heilungsgeschichte in dem Moment zu Ende, als der Mann sehend von Siloa zurückkam. Aber in Wirklichkeit ist diese Heilungsgeschichte erst dann zu Ende, als der Mann vor Jesus niederfällt und ihn als Messias anerkennt und an ihn glaubt. Und für uns als Gemeinde ist die Geschichte auch noch nicht ganz zu Ende, weil ich möchte noch einige Gedanken dazu weitergeben. Ein paar Gedanken. Der erste Gedanke, Glauben ist nicht privat. Die beiden Begegnungen zwischen Jesus und dem Blindgeborenen fanden in aller Öffentlichkeit statt. Dieser Mann bekannte gegenüber allen, die zufällig dabei waren, dass er an Jesus als den Messias glaubt. Jesus hätte ihn zu Hause besuchen können. Er traf ihn einfach mitten auf der Straße. Wir leben in einer Zeit, wo für viele, auch unter uns, der Glaube etwas Privates geworden ist, über das man nicht redet, geschweige denn, dass man versuchen sollte, jemandem diesen Glauben zu vermitteln. Hier in dieser Geschichte zeigt sich ja deutlich, dass der Glaube allen Menschen etwas angeht und dass letztendlich jeder für sich oder jeder sich für oder gegen Jesus als Messias bekennen muss. Der zweite Gedanke, Sehende und Nichtsehende. Jesus selbst fasst diese Ereignisse wie folgt zusammen, in Vers 39, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Die Nichtsehenden, das sind in diesem Zusammenhang alle die, die erkannt haben, dass sie sündig sind und Heilung brauchen. Sie werden Heilung erfahren durch Jesus und werden dann dadurch sehend. Und die Sehenden hier, das sind die, die sich selbst keiner Sünde bewusst sind und somit auch meinen, dass sie keine Heilung brauchen. Sie, sagt Jesus, werden blind werden, das heißt, sie werden in ihren Sünden bleiben. Und diese Erklärung geht auch aus dem direkten Zusammenhang hervor, denn als Jesus diese Worte sagt, stehen wieder einige Pharisäen daneben und fragen ihn spöttisch, sind wir auch blind? Und dann sagt Jesus, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde, nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. In diesem Zusammenhang noch die spannende Frage, Jesus hat doch am Anfang gesagt, der blinde Mann hat keine Sünde und seine Eltern auch nicht. Nun, das hat er natürlich nicht gesagt. Warum es ging bei der Frage, sind die Sünden der Eltern oder die Sünde des Blindgeborenen schuld daran, dass er blind geboren wurde und dass er in dieser Lage ist? Und das streitet Jesus ab. Jeder Mensch ist sündig und jeder Mensch braucht Erlösung, das ist gar keine Frage. Aber die Vorbeigänger und die Menschen haben immer gedacht, okay, das ist ein ganz sündiger Mensch, weil der liegt da am Boden. Und damit sagt man natürlich dann implizit, aber ich gehe hier rum und ich bin nicht blind geboren und ich kann laufen und ich bin nicht stumm. Und das heißt, ich fühle mich deutlich besser und bin weniger sündig. Und das ist ein falscher Schluss. Und deshalb hat Jesus gesagt, weder die Eltern noch er hat gesündigt, um klarzumachen, dass die Sünde dieses Menschen nicht der Grund sind, warum er da so liegt. Das müssen wir auseinanderhalten. Der nächste Gedanke, welche Heilung war die bessere? Der Blindgeborene wurde doppelt geheilt. Seine Augen wurden geheilt und seine Seele wurde gesund. Und wenn dieser Blinde nur sein Augenlicht wieder erlangt hätte, aber Jesus nicht als Messias erkannt hätte, dann wäre seine Heilung nur von kurzer Dauer gewesen. Das Leben auf Erden ist nun mal kurz. Aber nun hat er ihn erkannt und an ihn geglaubt. Und damit hat er ewiges Leben erworben. Man könnte es noch krasser ausdrücken. Wenn er blind geblieben wäre und hätte Jesus erkannt und an ihn geglaubt, dann wäre das für ihn unendlich besser gewesen, als wenn es umgekehrt gewesen wäre. Und dann der letzte Gedanke, warum der ausführliche Bericht? Warum berichtet Johannes in einem ganz langen Kapitel über diese Geschichte, während andere Heilungsgeschichten nur mit einem Satz oder gar nicht erwähnt werden? Wir können Johannes selbst dazu zur Antwort lassen, wenigstens ein Teil dieser Antwort gibt er selbst am Ende seines Evangeliums. Da schreibt er, Jesus hat auch viele andere Zeichen vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das Ziel dieser Heilungsgeschichte ist also nicht ein Sensationsbericht, eine Geschichte an sich, auch wenn das für diesen Blindgeborenen natürlich eine ungeheure Überraschung war, mit dem er seines Lebens nicht gerechnet hatte. Aber das Ziel ist ein anderes, nämlich damit ihr glaubt und damit ihr Leben habt in seinem Namen, sagt Johannes, ewiges Leben. Das blinde Sehen und lahme Gehen wurde bereits im Alten Testament als Zeichen des Messias gesehen. Wir lesen das zum Beispiel in Jesaja 35 oder 42, dass der kommende Heiland, der kommende Knecht des Herrn, dass er den Blinden das Augenlicht öffnen wird. Und die Pharisäer, die kannten sich in den Schriften aus, die wussten, dass wenn ein Blindgeborener sehen wird, ist das ein eindeutiges Zeichen, dass der Messias gekommen ist. Sie hatten nun den Beweis, dass Jesus von Gott war und Gottes Werk tat. Auch der Blindgeborene selbst sagt es, vom Anbeginn hat man nie gehört, dass das passiert ist, weil der Messias noch nicht gekommen war. Kein anderer konnte das als nur er. Aber durch diese Heilung des Blindgeborenen sollten noch viele anderen zum Glauben kommen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen und es sollte uns auch davor bewahren, auf Heilung als solches zu viel Wert zu legen und sogar den Glauben daran zu verbinden, was zu großer Not führen kann. Gott kann heilen und er tut es auch heute noch. Und ich weiß, dass auch einige in diesem Raum das erlebt haben. dass Gott heilen kann auf wundersame Art und Weise. Aber ob er es tut, das müssen wir ihm überlassen. Und wir können das nicht erzwingen. Und sonst machen wir nämlich genau den Fehler, den die Jünger am Anfang gemacht haben. Wenn jemand um Heilung bittet und nicht gesund wird, wollen wir uns dann als Richter aufstellen und fragen, hat er nicht genug geglaubt oder seine Eltern? Nein, Gottes Wille geschehe und egal, ob er heilt oder nicht, wir vertrauen darauf, dass er das Richtige tut. Der König Hiskia, er wurde geheilt, als er darum bat, und er bekam 15 Jahre geschenkt. Wir können das in 2. Könige 20 nachlesen. Paulus wurde nicht geheilt, obwohl er mehrmals darum bat. Und Gott sagte ihm stattdessen, meine Gnade sei dir genug. 2. Korinther 12. Ja, am Ende die Frage, hast du schon erkannt, dass du nicht sehend bist? Und hat Jesus dich schon zum Sehenden gemacht? Dann hast du ein größeres Wunder erlebt als der Blindgeborene bei seiner ersten Heilung. Dann hast du ewiges Leben erworben in seinem Namen. Und dieses Wunder erlebt zu haben oder noch zu erleben, das wünsche ich euch allen. Amen.